Irgendwas, das bleibt. Irgendwas, zu dem ich immer Zugang habe und sicher sein kann, es ist noch da. Das klingt unendlich weit weg, dass es das gäbe. Und gleichzeitig ist es aber eigentlich ziemlich oft der Fall, dass wir zu fast allem und jedem jederzeit Zugriff haben. Ganz am Anfang war hier ein Kartoffelbild zu sehen. Und die Kartoffel ist ein gutes Beispiel dafür in unserer Welt. Die können wir das ganze Jahr über haben, obwohl sie logischerweise nicht das ganze Jahr über wächst. Vor kurzem habe ich so einen Einkaufsfehler gemacht, weil ich dachte, alles zu jeder Zeit haben zu können. Und ich habe einfach, weil ich sie gerne mag und auch weiß, dass das eigentlich nicht so eine ganz gute Idee war, zum ersten Mal im Jahr Erdbeeren gekauft. Die lächelten mich, das war halt einfach, die saßen da so und lächelten mich so saftig und groß und rot an. Und ich habe sie einfach mit heimgenommen, bis zur bösen Überraschung, als ich sie nämlich essen wollte, war von den Vorboten des Sommers nur ungefähr eine genießbar. Alle anderen waren irgendwie matschig oder so bräunlich und manche sogar schimmelig geworden. Also habe ich sie beleidigt zurückgebracht. Erdbeeren kann man nicht zu jeder Zeit in ihrem besten Zustand haben. Und ich hatte sie zur Unzeit gekauft. Zu einer Zeit wollte ich sie haben, bevor ihre Zeit wiederum reif war. Da sind zwei Dinge kollidiert, die sich fast beißen müssen. Unsere große Freiheit, fast alles zu jeder Zeit haben zu können und zu wollen. Und unsere Abhängigkeit von einer reifen Zeit. Eigentlich, so könnte man meinen, lebt uns die Natur das gut vor. Es gibt eine Zeit der Reife und es gibt eine Zeit der Saat und des Wachsens, also eine Unzeit zur Ernte. Nur ist es in unserer Zeit so, dass das meiste einfach bleibt, nämlich im Supermarktregal, und dass man sich da auch jederzeit rausnehmen kann. Vor kurzem habe ich ein Dossier über Glücksforschung gesehen und da sagte ein hochdotierter Forscher, dass das Dilemma unseres Lebens und unserer Zufriedenheit eigentlich sich auf der Skala zwischen zwei Polen abspielt, nämlich dem großen Dilemma nach dem Wunsch von Zugehörigkeit und Geborgenheit, so wie man es als Kind im Mutterleib erfahren hat. Näher und unbedingter konnte man nicht zu einem zweiten Menschen gehören. Man war da einfach und man brauchte sich diese Existenzberechtigung auch nicht irgendwie erwirtschaften. Man war einfach sicher. Und auf der anderen Seite dieser Skala steht der große Wunsch nach Freiheit. Die Freiheit, man selbst sein zu dürfen, die Freiheit zu gestalten und zu wählen und auch die Freiheit von Menschen, die einem vielleicht mal sehr nahe standen, von denen man jetzt aber immer mehr unabhängig wird, weil man erwachsen wird. Dieses Dilemma zwischen Freiheit und Abhängigkeit begleitet den Menschen sein ganzes Leben lang. Und vor langer Zeit ging es einem ganzen Volk so, dass sie gefangen waren zwischen diesen beiden Herzenswünschen, Versorgung und Zugehörigkeit und Freiheit. Von Elim zogen die Israeliten weiter in die Wüste Sin, die zwischen Elim und dem Berg Sinai liegt. Sie kamen dorthin nach ihrem Aufbruch aus Ägypten. Und hier in der Wüste rottete sich die ganze Gemeinde Israel gegen Mose und Aaron zusammen und sie murrten. Hätte der Herr uns doch getötet, als wir noch in Ägypten waren. Dort saßen wir vor den Fleischtöpfen und konnten uns an Brot satt essen. Aber ihr habt uns herausgeführt und in diese Wüste gebracht, damit die ganze Gemeinde verhungere. Da sagte der Herr zu Mose: Ich werde euch Brot vom Himmel regnen lassen. Die Leute sollen vors Lager hinausgehen und so viel sammeln, wie sie für den Tag brauchen. Aber nicht mehr, damit ich sehe, ob sie mir gehorchen. Am sechsten Tage sollen sie so viel sammeln, wie sie finden. Und wenn sie es zubereiten, werden sie entdecken, dass es doppelt so viel ist, wie sie sonst gesammelt haben. Mose und Aaron sagten nun zu allen Israeliten: Heute Abend werdet ihr erkennen, dass der Herr es war, der euch aus Ägypten herausgeführt hat. Und morgen früh werdet ihr die Herrlichkeit des Herrn sehen. Er hat euer Murren gehört, denn ihn habt ihr angeklagt, nicht uns. Wer sind wir schon, dass ihr euch über uns beschwert? Er wird euch am Abend Fleisch geben und am Morgen Brot, dass ihr euch satt essen könnt. Dann sagte Mose zu Aaron: Befiehl der ganzen Gemeinde Israel, kommt her und stellt euch vor dem Herrn auf, denn er hat euer Murren gehört. Und kaum hatte sich das Volk mit dem Blick zur Wüste aufgestellt, da erschien auch schon von dort her die Herrlichkeit des Herrn in der Wolke. Und der Herr sagte zu Mose: Ich habe das Murren der Israeliten gehört und lasse ihnen sagen, gegen Abend werdet ihr Fleisch zu essen bekommen und am Morgen so viel Brot, dass ihr satt werdet. Daran sollt ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Am Abend kamen Wachteln und ließen sich überall im Lager nieder und am Morgen lag rings um das Lager Tau. Und als der Tau verdunstet war, blieben auf dem Wüstenboden feine Körner zurück, die aussahen wie reif. Und als die Leute von Israel es sahen, sagten sie zueinander: Mann, hu, was ist das? Denn sie wussten damit nichts anzufangen. Mose aber erklärte ihnen: Das ist Manna, das Himmelsbrot, mit dem der Herr euch am Leben erhalten wird. Und er befiehlt euch: Sammelt davon so viel ihr braucht, pro Person einen Krug voll. Jeder soll so viel sammeln, dass es für seine Familie ausreicht. Die Leute gingen und sammelten, die einen mehr, die anderen weniger. Als sie es aber abmaßen, hatten die, die viel gesammelt hatten, nicht zu viel, und die, die wenig gesammelt hatten, nicht zu wenig. Jeder hatte gerade so viel gesammelt, wie er brauchte. Da wurde Mose zornig über die, die mehr gesammelt hatten und sammelten, weil sie dachten, vielleicht reicht es doch nicht. Und diejenigen, die das getan hatten, mussten erfahren: Ihr Manna war schimmelig geworden und matschig und braun und es stank und war voller Maden und ungenießbar. Mose zeigte ihnen auf, dass das nicht so war, wie der Herr es gedacht hatte. Sammelt ein jeder so viel ihr braucht, von Tag zu Tag neu. Und morgen für morgen sammelte nun jeder so viel, wie er brauchte. Morgen für morgen sammelte jeder so viel er brauchte, und das in der Wüste. Es scheint fast widersinnig zu sein, aber Gott sagt genau das, ein starkes Stück. Wenn das Volk noch wenige Wochen vorher gefragt worden wäre, was es sich am meisten wünscht und von Herzen braucht, dann wäre die Antwort mit Sicherheit Freiheit gewesen. In dem Moment, wo sich das Herz befreit fühlt, da macht es einen Sprung. Und viele Menschen, die leben das auch aus und springen oder hüpfen oder reißen die Arme hoch. Ja, ich bin frei, ich bin unabhängig. So haben sich die Israeliten ihre Freiheit vorgestellt und stattdessen müssen sie nun mühsam wandern. Und Gott selbst war es doch, der sie in die Wüste geführt hatte. Das war ja kein Versehen und da hatte sich niemand verlaufen. Sie brauchten Freiheit und Gott hatte sie ihnen geschenkt. Aber eine Wüste, ein karger und lebensbedrohlicher Ort, sengend heiß am Tag, bitterkalt in der Nacht? Ist die Wüste ein Ort des Mangels? Das ist jetzt wiederum eine Frage der Perspektive. Auch in der Wüste gibt es Überfluss. Die Menschen hatten in der Wüste ja jetzt nicht nichts, sie hatten zum Beispiel viel Sand und Steine. Aber sie hatten eben nicht das, was sie brauchten. Jetzt hatten sie Freiheit, aber keine Sicherheit mehr. Konnten sich nicht mehr einfach so versorgen. Freiheit und Sicherheit, die Urpole des Glücks und der Zufriedenheit, zwischen denen wir uns bewegen. Die Israeliten haben ihren Unmut kundgetan durch ein lautes Murren. Und auf dieses Murren möchte ich einen Augenblick mit Ihnen schauen. Das Murren des Volkes, das war kein Hilfeschrei, sondern das war eher so ein steter Unterton, ein Unterton der Unzufriedenheit und des Misstrauens gegenüber Gott, eine Störfrequenz der Gottesbeziehung. dieses nagende Gefühl. Irgendwas fehlt. Ich habe nicht, was ich brauche. Und wenn ich das Gefühl habe, nicht zu haben, was ich brauche, dann stellen sich drei Fragen. Die erste, die sich mir gestellt hat, war: Moment mal, ich habe nicht, was ich brauche. Nehme ich mir denn genug von dem, was ich brauche? Genau das hat uns die Werbung am Anfang suggeriert. Es gibt doch mehr Sicherheit, man muss nur eine Versicherung abschließen. Das ist nicht so schwer. Man kann doch immer gut riechen, man muss nur üppige Mengen von 8x4 benutzen. Man kann doch höhere Zinserträge haben, man muss sein Geld nur sinnvoll anlegen. Und hier hält mir unsere Geschichte direkt einen Spiegel vor. Es heißt nicht, nimm so viel du willst oder nimm alles, was du tragen kannst. Es heißt, nimm so viel du brauchst. Und dass das von Mensch zu Mensch, von Familie zu Familie, vielleicht sogar von Kultur zu Kultur unterschiedlich ist und sein darf, das war im alten Israel nicht anders als bei uns. Die zweite Frage, die sich mir stellt, ist: Weiß ich denn überhaupt, was ich brauche? Und die Frage läuft eigentlich immer mit, denn von allem sollen wir so viel haben, wie wir brauchen, sagt Gott. Und da stellt sich nun mal die Frage, was brauche ich denn? Und vor allem, wenn ich etwas brauche, wozu brauche ich es denn dann? Erstmal zum Überleben. Nahrung, um nicht zu erfrieren, Kleidung und ein Dach über dem Kopf. So weit, so gut. Was brauche ich denn, um glücklich zu sein? Um frei zu sein und nicht immer nur dem Glück und der Zufriedenheit nachzujagen? Was brauche ich denn, damit ich Gottes Güte glauben kann? Und dann schließt sich der Kreis wieder und ich frage mich letztlich doch, was brauche ich denn, um liebenswert zu sein vor anderen? Das mit dem Deo und dem guten Geruch ist das eine. Immer freundlich, immer lächeln, bloß nicht anstößig sein, das andere. Und sofort werden die Bilder dessen, was ich alles brauche, um geliebt zu werden, um mich wohlzufühlen, um Gott seine Güte glauben zu können und schlussendlich um zu überleben, riesengroß und bunt und unerreichbar. Ich war letztens einkaufen und da stand ein riesiges Plakat am Eingang, bevor man reinging, und darauf stand: Mehr von allem. Und darauf war, und das ist wirklich einfach ein großer Fehler der Werbeabteilung gewesen, darauf war ein Gesicht mit einem Menschen, der zwei Tomaten auf den Augen hatte. Dadurch hat sich die Werbung selbst ad absurdum geführt, aber gut, vielleicht war es auch eine Werbung für Tomaten. Jedenfalls, mehr von allem und ein Mensch hat Tomaten auf den Augen. Und eigentlich wollte ich wieder umdrehen, weil ich dachte, das ist wirklich spektakulär und das ist wirklich das Problem, wenn die Lüge zum Antrieb wird, mehr von allem, für mich müsste doch eigentlich mehr drin sein, aber ich brauche doch nicht mehr von allem. Ich unterrichte Rallye und habe bei meinen Grundschülern, als es um das Thema Manna, Gott versorgt mich, ging, gefragt, was brauchen wir denn? Manche haben dann gesagt, zu essen und Familie und Freunde und Gott. Und ich füge hinzu: Ich meine, wir brauchen die Gewissheit, nicht bedeutungsloses Zufallsprodukt der Geschichte zu sein. Wir brauchen die Gewissheit, dass unser Leben Sinn hat, weil es gewollt ist. Und diese Gewissheit lässt sich durch die beste Vorsorge nicht erzeugen. Und manchmal beschleicht mich das Gefühl, dass ich versuche, meinem Leben Bedeutung zu geben, wenn es die schon von selber vielleicht nicht hat, indem mir wenigstens die Dinge bedeutsam werden, die ich alle habe und die alle ach so wichtig sind. Die Gewissheit, nicht bedeutungsloses Zufallsprodukt der Geschichte zu sein. Gewissheit, versorgt zu werden, um nicht denken zu müssen: Wenn ich nicht für mich sorge, dann tut's auch sonst keiner. Und ich wünsche mir irgendwas, das bleibt. Und genau auf diese Angst antwortet die Werbung: Wenn ich nicht für mich sorge, dann tut sonst auch keiner. Außer vielleicht die Hook. Bei diesen drei Fragen: Nehme ich mir eigentlich alles, was ich brauche? Weiß ich überhaupt, was ich brauche? Und will Gott mir geben, was ich brauche? Da stört mich allerdings diese etwas zu einfache Moral, dass lediglich unsere Wünsche übertrieben groß seien. Denn es gibt echten Mangel und es gibt zermürbende Sehnsucht. und den inneren Wunsch, diesen Mangel gestillt zu bekommen. Ruhig sein zu dürfen wie ein Kind und nicht mehr murren zu müssen. Und so ist mir dieses Murren zu einer geistlichen, zur dritten Frage geworden. Glaube ich, dass ich von Gott alles bekomme, was ich brauche? Ich wünsche mir etwas, irgendwas, das bleibt. Und hier kommt die Personalität unseres Gottes ins Spiel. Wir sind als seine Ebenbilder geschaffen und unsere Persönlichkeit ist in vielerlei Hinsicht so gestrickt wie seine. Wir haben einen Verstand mit Selbstbewusstsein, Vernunft und Vorstellungskraft und Erinnerung. Wir haben Gefühle, so wie er. Wir haben einen Willen, so wie er. Sein Charakter ist Liebe, Heiligkeit, Weisheit, Treue, Gerechtigkeit, Gnade und Güte. Und da hinein werden wir verwandelt. Aber unsere Natur ist nicht die gleiche wie seine und wird es auch nicht sein. Er ist allgegenwärtig, allwissend und allmächtig. Und mein Problem bei der Frage, was bleibt, setzt bei der Allwissenheit ein, bei Gottes Voraussicht. Woher will ich denn wissen, was bleibt, was in meinem Leben bleibt und auch was von meinem Leben bleibt? Seit vielen Jahren ziehe ich alle 2 Jahre um und ständig neue 4 Wände, neue Menschen, alles geht irgendwie kaputt. Und es fehlt mir diese Beständigkeit. Und wenn in dieses Leben hinein Menschen sterben, dann stirbt sogar die Hoffnung, dass man sich mit etwas Mühe bald wiedersehen kann. Und langsam aber sicher hat sich so eine Unzufriedenheit in mein Leben geschlichen, wie ein grauer Schleier. Und ich dachte mir, eigentlich hetze ich immer nur dem Eigentlichen hinterher. Dem, was bleiben soll, aber einfach nicht bleibt. Und je fester ich zupack, desto mehr rennt es mir durch die Finger. In der Zeit habe ich Gott schon auch erlebt als liebenden Vater, immer wieder mal punktuell. Aber dennoch habe ich mich gefragt, was bleibt? Und hier geht es um dieses Thema Voraussicht. Die Israeliten haben ihr Manna gesammelt und dachten, na, da sorgen wir mal vor, man weiß ja nie und gerade hier in der Wüste und haben für den folgenden und den folgenden Tag gesammelt und ihre Vorsorge ist einfach weggeschimmelt. Und auch ich würde gerne für meine Zukunft voraussorgen, würde gewiss sein, dass die Menschen, die ich liebe, nicht so schnell sterben, will gewiss sein, dass mich Krankheit nicht ereilt und dass mein Beruf und meine finanzielle Situation gesichert bleiben. Ich will jetzt schon ansammeln, damit ich für morgen habe, denn man weiß ja nie, wird es für morgen reichen. Und ich habe gemerkt, dass sich auch ein Misstrauen Gott gegenüber eingeschlichen hat. Und dann bin ich ehrlich mit ihm geworden und habe Jesus gefragt, wolltest du denn nie Sicherheit? Warst du nie ungeduldig? Deine Gebete wurden immer erhört. Du brauchtest nur ein Wort zu sprechen und Menschen wurden gesund. Du wusstest so viel mehr als die Menschen um dich herum. Hast du dir manchmal gewünscht, dein Alltag wäre ein anderer? Und jetzt bist du auch nicht sehr alt geworden. Kennst du dich aus mit Geduld? Ich will dich so gerne sehen. Der Vater seiner kranken Tochter musste noch nicht mal warten, bis er zu Hause war. Da war das Kind geheilt. Der kranke Mann am Teich Bethesda hat 38 Jahre auf dich gewartet. Von Jesus ging eine Kraft aus. Eine Frau hatte den Blutfluss seit 12 Jahren und sie hatte alles, was sie hatte, an die Ärzte gegeben und wurde nicht geheilt. Da trat sie von hinten an Jesus heran und berührte den Saum seines Gewandes und sogleich hörte ihr Blutfluss auf und Jesus fragte, wer hat mich berührt? Als es aber alle abstritten, sprach Petrus, Meister, das Volk drängt und drückt dich. Jesus aber sprach, es hat mich jemand berührt, denn ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Das Volk Israel ist 40 Jahre durch die Wüste gezogen und das irritiert mich. Von Jesus ist eine Kraft ausgegangen und die Frau war geheilt. Das Manna, was in der Wüste auf dem Boden lag, war für die Israeliten nicht so schnell als Gottesgabe erkennbar. Und das ist für mich ein Geheimnis des Glaubens. Sie haben gefragt, Manhu, was ist das? Und deswegen heißt es auch Manna, denn sie haben sich Gottes Versorgung so vorgestellt wie die Fleischtöpfe Ägyptens. Jetzt war sie aber anders. Und ich glaube, dass Gott uns im Leben Menschen an die Seite stellt und sich selber immer wieder zeigt mit der Art, wie er ist. Und wir dürfen ihn fragen, was ist das? Und ich ermutige dazu zu fragen, was ist das, was ich in meinem Leben erlebe? Erkenne ich Gottes Handschrift in diesem Geschenk? So wie beim Wichteln, wo man sich manchmal nicht sicher ist, von wem das Geschenk ist. Wenn man aber die Handschrift erkennt, dann weiß man's. Und so versorgt Gott mich auch da, wo ich es gar nicht erwartet habe. Letztens gab es in unserer Familie eine schwierige Situation und ich musste am nächsten Morgen predigen und wollte einfach nicht und habe mir nur gewünscht, dass mir entweder jemand die Predigt abnimmt oder dass wenigstens jemand da ist, dem ich vertraue und bei dem ich mich sicher fühle. Aber das stand überhaupt nicht zur Debatte. Ich bin berufstätig und hatte das durchzuführen, was mir aufgetragen war. Und so bin ich dann geknickten Mutes in diesen Gottesdienst gegangen und habe angefangen, habe gedacht, ich schaffe das schon, ich ziehe es irgendwie durch. Und in der allerletzten Reihe, da saß ein Freund von mir, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe, der auch nicht in meiner Stadt wohnt und der sich auch nicht angekündigt hatte. Und es war ganz sicher Gottes Handschrift in meinem Leben. Denn er hatte angefangen, für mich zu sorgen, lange bevor ich angefangen habe, mir Sorgen zu machen. Deswegen passt das Wort Vorsorge auch so gut zu Gottes Handeln, weil er sich Lösungen überlegt, bevor wir anfangen zu sorgen. Und dennoch frage ich mich, was bleibt? Wer hält die ganzen Fragmente meines Lebens zusammen? Eine Freundin hat mir einmal erzählt, dass sie gehört hat, dass Menschen sich in Partnerschaften zusammenschließen, damit ihr Leben bezeugt wird, damit es nicht in Vergessenheit gerät und in die Bedeutungslosigkeit versinkt. Und das, glaube ich, ist das, was wir wirklich brauchen, bedingungslose Liebe. Das Problem an bedingungsloser Liebe zwischen Menschen ist nur, dass wir sie nicht garantieren können, denn die Bedingung für Liebe ist die Existenz des anderen, aber der Mensch ist vergänglich. Und da fasziniert mich unser Gott. Ich will irgendwas, das bleibt. Und Jesus selbst stirbt am Kreuz. Er macht sich abhängig mit seinem ganzen Leben von Gott, dem Vater. Denn im Tod kann er sich selber nicht mehr helfen. Doch Gott, der Vater, sagt, meine Existenz ist ewig und du gehörst zu mir und dein Leben ist in meinen Augen auch ewig. Und die Fragmente deines Lebens, die halte ich zusammen, weil ich dein Leben als vollendetes betrachte. Meine Voraussicht ist so liebevoll und so tief, dass dein Leben niemals in Bedeutungslosigkeit verschwinden wird und du dich niemals dabei aufzehren musst, für den nächsten Tag zu sorgen und zu sorgen und zu sorgen, damit du nicht bedeutungslos wirst. Du darfst dich kümmern und die Welt gestalten. Das schließt es nicht aus. Aber du musst nicht dafür sorgen, dass du bedeutungsvoll bist, denn das bist du durch mich und bei mir. Die Israeliten haben getan, wozu sie beauftragt waren: Manna sammeln und für die Menschen um sie herum sorgen. Und sie wussten, ich tue das, was ich tun soll, zur rechten Zeit am rechten Ort. Und ich frage mich, wo tue ich am rechten Ort zur rechten Zeit, wozu ich beauftragt bin? Denn die Vorsorge hat ein Problem, sie macht besessen. Es gibt immer noch mehr vermeintliche Sicherheit. Und so wie die Israeliten immer gesammelt, gesammelt, gesammelt haben, hatten sie die ganze Zeit den Blick zu Boden gerichtet und waren besessen davon, noch mehr in ihre Töpfe zu sammeln. Aber wer besessen ist und auf den Boden starrt, der hat den Blick nicht frei. Irgendwas, das bleibt, ist Gottes liebevolle Zuwendung. Irgendwas, das bleibt, ist seine Zusage, du bist kein Zufallsprodukt der Geschichte und ich versorge dich mit Liebe und mit den Dingen, die du brauchst. Durch andere und durch Zeichen, die ich in deinem Leben setzen möchte und deren Handschrift du lesen darfst. Von dieser Besessenheit der Vorsorge will ich wegkommen, damit ich den Blick frei habe. An Wunder glauben, ja, das tue ich. Und es fällt mir nicht mal schwer. Glauben, dass Gott mich jeden Tag mit dem versorgt, was ich brauche. Das ist ein Glaubensschritt, wofür ich andere Menschen zur Unterstützung brauche. Und an dieser Wüstenerzählung zeigt sich etwas von Gottes Wesen, das mich für ihn einnimmt wie nichts anderes auf dieser Welt. Keine andere Weltanschauung, keine Werbung, kein Produkt und auch kein anderer Mensch. Gott hat nicht erwartet, dass die Israeliten ihm zuerst vertrauen und er dann vielleicht was hinwirft. Er hat ihnen die Fülle gegeben, so viel sie brauchten, als sie gemurrt haben, und hat damit ihr Vertrauen liebevoll gewonnen. Sie mussten nicht ins Leere vertrauen, um zu empfangen. Und so ist unser Gott. Und wer glauben darf, dass er sich nicht alles nehmen muss, was es zum Leben gäbe, wer sich zeigen lässt, was er wirklich braucht, und wer aus Gottes Hand nimmt in dem Wissen, hier ist mein Leben über den Tod hinaus sicher, dem gelingt es, der ist in dieser tiefsten Abhängigkeit ein freier Mensch. Da kommt genau das zusammen, was der Glücksforscher beschrieben hat. Der Wunsch nach Freiheit, der Wunsch nach Zugehörigkeit, Sicherheit und Abhängigkeit. Dieser Mensch, in Gottes Liebe eingehüllt, der darf den Blick heben und genießen, das Manna genüsslich essen und auch mit seinem Nachbarn teilen, statt besessen zu sammeln. Denn er weiß, mein Gott ist ein Gott, der mich sieht. Und von all den Sprüchen, die wir am Anfang gehört haben, gilt allenfalls einer für das Volk Israel und für uns als Gottes Kinder. Keine Sorge, Volksfürsorge. Amen.